Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
In vier Ländern findet in diesen Wochen die Basketball-Europameisterschaft statt und die deutsche Mannschaft ist qualifiziert und hat schon die ersten Spiele gemacht und hat sich auch fürs Achtelfinale qualifiziert. Wie sie das in den letzten zwei Spielen geschafft hat, darüber spreche ich jetzt mit Lukas Robert von der BIK. Hallo Lukas.
Schönen guten Morgen.
Lukas, wir haben zwei Spiele zu besprechen, weil Malte beim letzten Mal die ersten zwei Spiele mit dir besprochen hat. Über das Spiel von Deutschland gegen Italien müssen wir sprechen. Ein defensiv Kunstwerk quasi. 61-55 haben die Deutschen gegen die Italiener gewonnen. Und man muss sich am Ende die Frage stellen, haben die Italiener den einen oder anderen Dreier zu viel geworfen?
Wohl ja. Also das war bei weitem von beiden Mannschaften kein Offensivfeuerwerk. Das Ergebnis lässt sich ja vermuten. Es haben aber auch beide Mannschaften nicht so wirklich viel getan, um diese doch sehr, sehr stotternde Offensive da zurück ans Laufen zu bringen. Die Deutschen haben es dann geschafft, eben über den schnellen Schröder, über ihre Fastbreaks so etwas mehr Punkte zu machen, haben dann auch kurz vor Schluss sich da auch ein bisschen absetzen können. Die Italiener haben es mit ihren Dreiern probiert, du hast es angesprochen. Sie haben 9 mehr genommen als Deutschland, allerdings nur einen mehr getroffen. Das ist eine Wurfquote von 24%. Das ist natürlich eher viel zu wenig. Da kann man natürlich aus italienischer Sicht froh sein, dass es der Unterschied nur 6 Punkte war. Aber du hast gesagt, Defensivkunstwerk ist natürlich richtig. Also wenn man ein Defensivfanatiker war, war dieses Spiel sehr, sehr schön. Wenn man Offensivsysteme sehen wollte, konnte man direkt eigentlich nach Viertel 1 abschalten.
Ja, wenn man Defensivfanatiker war, konnte man weiter sich das angucken. Es war nicht immer schön, dieses Spiel zwischen Italien und Deutschland. Aber was die Deutschen wohl, glaube ich, ganz gut geschafft haben, war Marco Bellinelli in unter Kontrolle zu bringen.
Ja, also die Deutschen haben ihre Stärken selber nicht so gut aufs Parkett bringen können, aber sie haben es geschafft, den Italienern eben zum Beispiel das Shooting von Bellinelli wegzunehmen. Der hat 12 Punkte gemacht, ja, aber dass der mehr Potenzial hat, wissen wir beide. Und der hat eben nicht diesen dominanten Faktor im Spiel einnehmen können, den die Italiener gebraucht hätten. Und zusätzlich wurden auch die Big Men ganz gut kontrolliert. Also da hat Deutschland in der Verteidigung einen sehr, sehr guten Job gemacht, war gut eingestellt, hat deshalb auch verdient gewonnen und den sehr, sehr wichtigen Sieg eingefahren, wie wir dann gesehen haben.
Ja, über eine Leistung würde ich noch gerne sprechen. Ich persönlich bin nur Laie, aber ich fand die Leistung von Theis und Vogtmann im Frontcourt der Deutschen fand ich sehr stark. Wie ging es dir da?
Ja, das stimmt. Also sie haben überzeugt. Beide haben ja zweistellig gescored. Und man muss zum Beispiel sagen, dass Nicolo Melli und Daniel Theis sich ja seit Jahr und Tag kennen aus Bamberger Zeiten.
Ja.
Und Theis hat gegen Melli wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Also auch der hat nicht zu seinem Spiel gefunden. Und auch Luigi Datome wurde da gut kontrolliert von Vogtmann. Also die deutschen Big Men waren jeweils besser als ihre Gegenspieler und haben da eben ihre Größe und ihre Schnelligkeit genutzt, um immer wieder zu scoren. Und unter anderem die Aktion von Daniel Theis, ich glaube 3 Minuten vor dem Ende der Partie war es, also es war ein End-One, hat dazu geführt, dass man sich absetzen konnte auf 12 Punkte, was dann die Vorentscheidung war.
Das war die Vorentscheidung und es war am Ende dann auch die Qualifikation fürs Achtelfinale für die deutsche Mannschaft. Das letzte Spiel gegen Litauen ging dann mit 72-89 verloren und es war so ein ganz kleines bisschen ein Shootout zwischen Dennis Schröder und Jonas Valanciunas. Valanciunas mit 27 Punkten auf Litauer Seite und Dennis Schröder mit 26 Punkte. Trotzdem am Ende keine Chance gegen Litauen gehabt.
Nee, also es war schon im zweiten Viertel, waren sie mal zweistellig hinten und sind dann bis zur Halbzeit wieder rangekommen und nur dank einem Buzzerbeater überhaupt mit -4 in die Halbzeitpause gegangen. Aber am Ende hat es dann nicht gereicht. Also Isaiah Hartenstein hat im dritten Viertel die deutsche Mannschaft angeführt. Der Jüngste im Kader hat man auch selten. Ansonsten war aber Schröder der dominante Mann auf dem Feld. Und im vierten Viertel, wo dann auch sowohl Schröder als auch Valanciunas wieder sehr, sehr viele Einsatzminuten gesehen haben, war es wieder ein Kampf zweier Mannschaften, die sich sehr über ihren Anführer bestimmt hatten. Litauen hatte eben etwas mehr Shooting noch von den anderen Positionen, hat sich dann in dieser Höhe auch verdient durchgesetzt. Allerdings waren wir uns ja vor der Gruppenphase auch gar nicht waren wir uns auch relativ sicher und haben gesagt, naja gut, also vor Italien und Litauen sollte man eigentlich schon das Weiterkommen relativ klar gemacht haben, weil wenn man da einen Sieg braucht, wird es sehr, sehr dünn. Jetzt war sogar noch die Chance auf einen Gruppensieg, also die Deutschen haben in dieser Gruppenphase gut gespielt, überzeugt. Die Niederlage gegen Israel war unnötig, das stimmt, aber ansonsten haben sie das Maximum rausgeholt und Litauen einen guten Kampf geboten, allerdings die minus 17 waren dann schon vielleicht nicht in dieser Höhe, aber es war schon ein kleiner Leistungsunterschied.
Litauen also als Gruppensieger in dieser Gruppe weiter. Es gab dann noch ein spannendes Spiel zwischen Georgien und Italien. Das ging am Ende 71-69 für Italien aus. Und es war ja herzzerreißend, die Georgier zu sehen, wie sie in den letzten Sekunden versucht haben, den Ausgleich zu erzielen, beziehungsweise die Führung zu erzielen. Und man muss es am Ende sagen, Sasa Pachulia mit 9 Punkten, er war dann nicht der entscheidende Mann für die Georgier, die dann jetzt sich das restliche Turnier von draußen angucken müssen. Die Italiener haben sich durch diesen Sieg qualifiziert. Aber was für ein spannendes Spiel da zum Ende der Vorrunde noch.
Ja, sehr, sehr spannend. Also das ist tatsächlich das, was man sich ja bei so einem Turnier wünscht. Also, dass man sagt, okay, es ist das letzte Gruppenspiel und es geht für beide Mannschaften noch um alles. Sie hauen alles rein und dann ist es auch noch bis in die letzten Sekunden spannend. Das ist wirklich wünschenswert. Die Georgier haben im Anschluss der Partie auch ein bisschen mit den Schiedsrichtern gehadert, die ohnehin ja jetzt nicht die Besten bei diesem Turnier sind. Ist natürlich schade, wenn man die Niederlage da an der Schiedsrichterleistung festmacht, aber es ist einfach natürlich nur enttäuschend, wenn man dann am Ende mit 2 Punkten verliert und alles probiert. Und sie haben ja im letzten Viertel auch noch eben 9 Punkte gut gemacht. Also sie sind da nochmal wirklich rangekommen. Hat nicht gereicht, obwohl sie so gut in die Gruppenphase gestartet sind und auch gegen Deutschland ja gut gespielt haben. Müssen sich da sehr, sehr, sehr ärgern. Haben sie ja auch, dass da gegen sehr schwache Italiener, die sich ja jetzt wirklich in dem Turnier bisher nicht mit Ruhm bekleckert haben, es da nicht gereicht hat. Das ist ein bisschen schade, ja.
Also die deutsche Mannschaft ist weitergekommen im Achtelfinale in der Gruppenphase, hat sich hinter Litauen auf Platz 2 qualifiziert, auf Platz 3 Italien und auf Platz 4 die Ukraine, Georgien und Israel sind ausgeschieden. Heute ist ein freier Tag, ist Ruhetag, beziehungsweise auch Reisetag. Wir spielen ja in 4 Ländern dieser Europameisterschaft. Morgen geht's weiter für das deutsche Team um 15.15 Uhr in der Arena in Istanbul gegen die Franzosen. Wie sind die Franzosen drauf? Mit welcher Mannschaft treten sie hier zum Achtelfinale an?
Bevor unsere Zuschauer morgen zur falschen Uhrzeit einschalten, das Spiel wurde gestern nach vorne verlegt. Das ist 14.15 Uhr.
14.15 Uhr sogar. Ja. 15.15 Uhr ist wahrscheinlich die Uhrzeit in Istanbul. 14.15 Uhr.
Es wurde einfach eine Stunde nach vorne
verlegt. Ach so, na gut.
Es war schon an 15.15 Uhr angesetzt, aber warum auch immer haben die Organisatoren gesagt, das muss wieder sein.
14.15 Uhr also morgen. Vergesst alles, was ich vorher gesagt habe, Deutschland gegen Frankreich. Aber die Frage bleibt, mit welchem Team tritt Frankreich an und wie haben sie bislang in der Vorrunde gespielt?
Also Frankreich hat, wie auch Deutschland, sonst würden sie nicht gegeneinander treffen, in der Gruppenphase jetzt, ja, also schon okay gespielt. Allerdings haben sie auch 2 Niederlagen kassiert gegen die Teams, die dann auch letztlich in der Gruppe vor ihnen gelandet sind. Also sind Dritter geworden, hinter Slowenien und Finnland, vor Griechenland, Polen und Island. Sie haben da gegen Finnland auch nur knapp verloren. Allerdings, sie haben jetzt keine überragende Mannschaft im Turnier, allerdings auch eine, mit der man sich durchaus sehen lassen kann. Also Boris Dio oder Nando De Colo sind jetzt keine Laufkundschaft. Die sind schon gute Spieler, die da Deutschland auch unter anderem ja im Vorbereitungsspiel im letzten vor der EM mit 6 Punkten den Sieg geklaut haben in Berlin. Also Frankreich hat ein gutes Team am Start, ist allerdings bezwingbar. Also das ist die gute Aussicht für Deutschland. Sie haben bereits gegeneinander gespielt. Sie wissen, was sie so ein bisschen erwartet. Frankreich ist selber nicht in Topform, zwar gut drauf, aber das ist Deutschland auch. Und hat Tony Parker beispielsweise nicht in seinen Reihen, der fehlt nämlich verletzt.
Ja, ist das die fehlende Komponente in diesem Roster? Weil du hast es gesagt, es sind ja ein paar Spieler dabei, die sind keine Laufkundschaft. Evan Fournier von Orlando the Magic, du hast Nando De Colo und Boris Dio erwähnt, dann auch noch Joffrey Laverne ist noch da mit dabei von den San Antonio Spurs, Kevin Serafin. Also das ist ja insgesamt von den Namen her eine durchaus kompetente Truppe. Fehlt ihnen gerade diese Guard-Position dann, um erfolgreicher zu sein?
Ja, das auf jeden Fall. Also sie haben wirklich eine schwere Vorrunde erwischt, deshalb kann man sich natürlich da mit Platz 3, wäre vielleicht Deutschland auch Dritter geworden, nicht Zweiter. Allerdings, dieser Anführer, also den guten Guard haben sie einander, der Colo, der kann auch den Ball natürlich mal bringen, aber er ist jetzt nicht dieser Playmaker auf dem Niveau von Tony Parker, der am Ende oftmals eben den Unterschied gemacht hat, weil er das Auge und die Erfahrung eben hatte in großen Turnieren. Und das fehlt ein bisschen, also der Kopf, der das Spiel lenkt, das Spiel ist gut, die Spieler sind gut, aber die Organisation ist eben nur sehr gut und nicht die Weltklasse oder europäische Klasse, die Frankreich bräuchte, um vielleicht am Ende die Medaille zu gewinnen. Vielleicht machen sie es trotzdem, aber ich glaube, ohne Tony Parker und auch beispielsweise ohne Gobert von Utah fehlt ihnen sowohl der defensive Anker ein bisschen, als auch der Denker und Lenker.
Ja, also Deutschland gegen Frankreich wird sicherlich eine enge Kiste morgen um 14.15 Uhr deutscher Zeit in Istanbul. Haben wir morgen mit Litauen gegen Griechenland den Höhepunkt dieses ersten Achtelfinaltages?
Ja, absolut. Also der Höhepunkt des Achtelfinals ist natürlich nicht Litauen gegen Griechenland, sondern Spanien gegen die Türkei in Istanbul. Sicherlich ein Kracher, ist aber am Sonntag. Also morgen, Litauen gegen Griechenland ist durchaus das beste Spiel des morgigen Tages. Gruppenerster gegen Gruppenvierter zwar, aber zwei Länder, die Basketball leben. Und die Griechen haben natürlich jetzt etwas Verletzungssorgen. Antetokounmpo ist ja gar nicht erst mitgekommen zum Turnier. Allerdings, Griechenland hat einen guten Kader, der natürlich in der K.O.-Runde nochmal einen kleinen Schritt nach vorne machen könnte. Also die Jungs sind erfahren genug, von denen kann man erwarten, dass sie jetzt, wenn es quasi richtig drauf ankommt, nochmal den Gang höher schalten. Deshalb, es ist ein Spiel, was man sich anschauen sollte. Allerdings erhoffe ich mir auch von Deutschland gegen Frankreich einiges.
Ja, Deutschland gegen Frankreich. Dann morgen, aber beziehungsweise am Sonntag, Spanien gegen die Türkei, auch in Istanbul. Ich könnte mir vorstellen, dass die Stimmung ganz ordentlich sein wird dort in Istanbul.
Ja, das könnte nicht schlecht sein. Hast du schon recht. Also wir haben ja beispielsweise beim Euroleague-Final Four gesehen, wie überragend die Türken da beim Basketball sind, machen ja ohnehin immer eine gute Stimmung und supporten ihr Team bis an die Grenze des Erlaubten. Das ist auch schön, das ist eine super Stimmung, das wünscht man sich ja für ein EM-Turnier. Also die Deutschen haben ja in Israel teils vor Geisterkulisse gespielt, weil die Israelis zwar Lust auf ihre Mannschaft hatten, aber nicht so auf die anderen fünf in der Gruppe. Deshalb ist natürlich schön, wenn man da in der Türkei dann sieht, wie sehr Basketball gelebt wird. Und das ist auch die große Chance der Türkei, weil Spanien ist natürlich durch seine Vorrundengruppe marschiert. Die Türkei nicht gerade, die haben sich jetzt mit zwei Siegen noch gerade so ins Achtelfinale gerettet. Wird man sehen müssen, sie können nur über die Emotionen kommen. Vielleicht reicht's. Ich glaube aber nicht.
Reicht es für das deutsche Team gegen Frankreich?
Das hoffe ich. Also, sie haben jetzt sicherlich nicht den schwersten Gegner im Achtelfinale erwischt. Das wäre ja durchaus möglich gewesen, wenn man eben Dritter oder Vierter geworden wäre, aber auch nicht den einfachsten. Also, sie haben den Fokus, sie haben einen deutlichen Schritt in den letzten zwei Wochen seit dem letzten Duell gegen Frankreich nach vorne gemacht, sie haben sich weiterentwickelt, sie haben auf jeden Fall eine Chance, wenn sie ihren Gameplan denn von Minute 1 umsetzen, weil Frankreich ist so erfahren, die machen mit den Deutschen kurzen Prozess, wenn sie sich ein schwaches erstes Viertel erlauben, und in den letzten Spielen ist es Deutschland nicht so gut gelungen, da in die Spiele reinzukommen, da ist oftmals ein bisschen der Stotterstart gewesen. Wenn's klappt mit dem Start, bin ich frohen Mutes, dass Deutschland da auch den Viertelfinaleinzug realisieren kann. Nicht muss, aber kann.
Das werden wir sehen. Am Wochenende startet das Achtelfinale der Basketball-Europameisterschaft in Istanbul. Alle 8 Spiele werden an diesem Wochenende ausgetragen werden. Das war Lukas Robert von der BIK mit seinem Überblick über die letzten beiden Spieler des deutschen Kaders plus Georgien gegen Italien mit einem Herzensbrecher und der Vorschau auf diese Achtelfinals. Danke, Lukas.
Gerne. Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen. Die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.